Es geht heiß her im Endspurt der Handballsaison. Leider nicht nur auf, sondern auch neben dem Spielfeld. Und darüber müssen wir natürlich sprechen. Willkommen zu Kreisab, Episode 24 auf Sportradio 360. Und ich begrüße zwei Gäste. Den einen, der vielleicht den HSV schon aufgelöst sieht, und den anderen, der hofft, dass es doch noch zu einer Lösung kommt. Erstmal Hallo nach Köln an Christian Stein von Handball World.
Hallo Sascha.
Und Hallo nach Hamburg an Stefan Flom von der Handballwoche.
Ich grüße.
Bevor wir loslegen, um was geht es heute? Natürlich sprechen wir über das Finanzchaos beim HSV, aber wir reden auch über den weiterhin sehr, sehr interessanten Kampf um den Titel. Auch was den Klassenerhalt angeht, ist Spannung geboten. Aus Liga 2 gibt es den ersten Aufsteiger. Ein wenig Frauenhandball haben wir auch, aber beginnen wollen, beziehungsweise leider müssen wir mit dem HSV. Und Stefan, ganz ehrlich, wie groß ist bei dir noch der Optimismus, dass man am Donnerstag die Lizenz erteilt bekommt?
Der schwindet von Tag zu Tag und ich glaube auch nicht, dass am Donnerstag die Lizenz da sein wird, sondern dass der HSV die Möglichkeit nutzen muss, im Nachgang noch eine Lizenz zu bekommen, weil ich einfach glaube, dass jetzt die Frist, die Holger Liegefett als Geschäftsführer hat, nach dem überraschenden Ausstieg von Andreas Rudolph kurzfristig zu reagieren, das ist einfach zu kurz, das wird er nicht hinkriegen. Und von daher gehe ich davon aus, dass die Liga sagen wird, nein, ist nicht. Und dass dann eben innerhalb dieser Einspruchsfrist versucht wird, nochmal nachzulegen.
Wir wollen mal kurz reinhören, denn da wurde über die Summen spekuliert. Was denn Holger Liekefett, der Geschäftsführer, am Wochenende bei den Kollegen des NDR Sportclubs dazu zu sagen hatte?
Das Erste ist natürlich, dass wir jetzt sagen, wir möchten bis zum Ende der Saison die Verbindlichkeiten so weit als möglich sicherstellen. Das heißt also, wir müssten gegebenenfalls mit Gläubigern reden, wir müssten gegebenenfalls mit den Spielern reden, ob es jetzt einen Gehaltsverzicht gibt, ob es jetzt in dem Moment Möglichkeiten der Stundung gibt oder ähnliches. Also es gibt diverse Lösungsansätze. Wenn wir es schaffen sollten, da von dem, wie wir alle schon gehört haben und auch gestern, glaube ich, von Frank erwähnt wurde, circa 2,6, 2,7 Millionen, in dem Moment deutlich runterzukommen, dann reden wir vielleicht noch über eine Größenordnung von 1,2, 1,4 Millionen. Das ist dann etwas, wo wir alle dran glauben, dass es vielleicht auch Leute gäbe, die dann wiederum bereit wären, in diesem Paket mit einzusteigen, um halt in dem Moment diesen Spitzensport hier in Hamburg unbedingt sichern zu können.
Da muss ich sagen, das ist doch, ja, ich will nicht behaupten, blauäugig oder überoptimistisch, aber Stefan, du hast es gerade schon gesagt, das sind Summen beziehungsweise Gelder, die man jetzt einfach unglaublich schnell besorgen muss und deswegen wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig.
Na, es geht bei diesen Summen geht es ja nun wirklich darum, für diese Saison noch die Spieler zu Ende zu bezahlen, die Hallenmiete zu bezahlen, die Verbindlichkeiten, die bei Security offen sind, die bei Lieferanten offen sind, zu begleichen. Bei diesem Geld geht es nicht um die Lizenz für die kommende Serie.
Aber wenn man jetzt sieht, Christian, ich muss ganz ehrlich sagen, da sind Sie schon ein wenig selber für verantwortlich. Denn wenn ich mir den Kader so ansehe und schon vor der Saison muss man ja gewusst haben, dass man mit dem Geld nicht so wirklich um sich werfen kann, dann holt man sich noch einen Johan Kaneas dazu, der sicherlich nicht auch nur 2,50 € an Gehalt pro Monat kostet. Der Etat wurde im Vergleich zum Vorjahr nochmal um 400.000 € erhöht. Darf man sich dann wundern? Also ich glaube eher nicht.
Ja, zumal ja zu dieser Etat-Erhöhung nochmal der Markovic-Transfer kam. Das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Der kam ja auch dann noch während der Saison eigentlich oder kurz vor Saisonbeginn. Ja, es ist immer wieder erstaunlich, zumal wir ja auch nicht wissen, wie wir diese Etat-Angabe genau zu bewerten haben, ob der Etat des HSV jetzt wirklich bei diesen knapp unter 10 Millionen noch liegt, das sei mal dahingestellt.
Inwiefern ist das denn auch mehr als ärgerlich, wenn man sieht, dass diese Summen, die da fehlen, den kompletten Etat anderer Teams, wie zum Beispiel Eisenach, Emsdetten oder Balingen, ausmachen? Empfindest du das vielleicht sogar als eine Art Wettbewerbsverzerrung dann?
Ja gut, letztendlich ist jede Mannschaft, die ich mir nicht leisten kann, eine Art Wettbewerbsverzerrung. In anderen Ligen gibt es halt die Vorschriften, dass das Geld faktisch vorliegen muss, bevor man eine Lizenz erteilt bekommt. Ich kann mich in Frankreich erinnern, wo Montpellier den einen oder anderen Transfer nicht tätigen konnte oder ein anderer Verein den Transfer nicht tätigen konnte, weil einfach die entsprechenden Gelder noch nicht faktisch vorgelegt werden konnten. Und ja, manchmal so eine saisonbegleitende Lizenzierung wäre da schon ganz wünschenswert.
Aber man muss ja schon sagen, dass in der Vergangenheit eben immer ein Andreas Rudolph da gewesen ist, der das auch immer gerade gerückt hat, der es immer gerade gezogen hat und der auch immer bezahlt hat. Und nun ist ihm wieder irgendeine Laus über die Leber gelaufen und Er will nicht mehr. So, und das ist eben der Knackpunkt. Und da sicherlich ist es meines Erachtens auch grundverkehrt, das Wohl und Wehe eines gesamten Vereins, einer gesamten Mannschaft eben von dieser einen Person abhängig zu machen.
Da sprechen wir gleich noch drüber, habe ich noch die ein oder andere Frage dazu. Nun hört man aber immer wieder, dass die Verantwortlichen, auch der HBL, betonen, wie wichtig der HSV als Verein für die Liga ist. Muss man aber auch mal sagen, wie gut tut denn der Liga ein Verein, bei dem es immer wieder Theater mit den Finanzen gibt? Klingt mir auch ein wenig, und ich will das jetzt nicht völlig provokant in den Raum werfen, aber nach Bonus bei der Vergabe der Lizenz. Denn wenn man ein Team wie Minden oder Nettelstedt nimmt und die würden solche Zahlen offenlegen, die wären wahrscheinlich schon längst von der Bildfläche verschwunden.
Das ist richtig. Und ich habe am Samstag mit Holger Kaiser gesprochen, der ja in Hamburg gewesen ist beim Spiel. Und er schließt aus, dass es eine Lex Hamburg gibt. Sicherlich sagt er, es gibt Spielraum. Aber ich denke mal, diesen Spielraum wird man vielleicht auch in einer anderen Größenordnung, vielleicht auch anderen Vereinen zugestehen. Aber er hat ganz eindeutig gesagt, für den HSV Hamburg gelten die gleichen Regeln wie für alle anderen Clubs. Und das ist auch etwas, was Dirk Schmeschke mir auch in einem Gespräch gesagt hatte, dass er das auch genau das von der HBL erwartet.
Es steht ja jetzt auch im Raum, dass die Spieler Andreas Rudolph nochmal zum Weitermachen überreden wollen. Was hältst du davon?
Ich würde für den Verein, würde ich es eher bevorzugen, eine langfristige Lösung ohne die Machtfülle, die Andreas Rudolph bisher gehabt hat, zu haben. Sicherlich, ich weiß auch nicht, ob es stimmt, ob die Spieler jetzt nach Mallorca geflogen sind und was dann auch die Intention ist. Ob eben die Intention ist, jetzt nochmal kurzfristig diese fehlenden 1,5 bis 2,7 Millionen auszugleichen oder eben ihn langfristig wieder dabei haben zu wollen. Also ich würde eher ein Ausstiegsszenario auch mit einem, meinetwegen Sponsor Andreas Rudolph, vielleicht auch Hauptsponsor, aber wie auch immer, aber eben nicht mehr diese einseitige Abhängigkeit.
Das ist aber schon völlig, sag mal, wild, wenn die jetzt da nach Mallorca fliegen, um da den Präsidenten nochmal zu überreden, oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein bisschen Kasperltheater.
Ja, das mutet mit Sicherheit so an, zumal man ja als Spieler im Normalfall auch während einer Saison andere Pflichten zu tun hat, als sich da unbedingt jetzt nach Mallorca zu begeben. Klar, für die Spieler geht es natürlich auch um die persönliche Existenz. Das darf man nicht vergessen. Also da hängen jetzt durchaus auch sechsstellige Jahresgehälter dran. Da haben natürlich die Spieler ein durchaus starkes Interesse, dass es da weitergeht in Hamburg. Es droht ja beim Lizenzentzug auch ein Absturz, entweder in die zweite Liga oder in die vierte Liga. Also von daher, da haben die Spieler natürlich schon ein starkes Interesse, dass es weitergeht in Hamburg.
Stefan, von dir vielleicht auch noch eine abschließende Meinung, bevor wir dann wieder zu den sportlichen Themen kommen. Wie denkst du, wird es dann am Ende ausgehen?
Es ist ganz schwer. Also ich hoffe wirklich, dass es weitergeht. Auch wegen das oder wegen dem, was Holger Kaiser gesagt hat. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Handball-Bundesliga einen Standort wie Hamburg braucht. Weil alles andere, ein Scheitern dieses Projektes in Hamburg, wäre ein Rückschritt in die Steinzeit des Handballs. Man muss sich auch mal vorstellen, wenn jetzt dieser Tag des Handballs am 6. September auf einmal ohne den HSV stattfindet, der bislang mit dem HSV verkauft worden ist, das wird alles nicht funktionieren. Nur wenn es in Hamburg weitergeht, muss es in geordneten Bahnen weitergehen und dann muss eine klare Kante gezogen werden. Da sollten die Verantwortlichen dann vielleicht auch mal mit Thorsten Storm in Mannheim telefonieren, wie der das in den vergangenen Jahren hingekriegt hat. Denn immerhin standen die vor einer ähnlichen Situation und sind jetzt auf dem besten Wege, erstmals deutscher Meister zu werden.
Stimmt, das haben sie in Mannheim bei den Rhein-Neckar-Löwen, glaube ich, sehr, sehr gut gemeistert. Da hatten sie auch einen Mäzen, der irgendwann gesagt hat, ich habe A, keine Lust mehr und B, einfach kein Geld. Und es wäre schön, wenn man das in Hamburg zu verhindern wüsste. Ich würde
wobei man auch sagen muss, dass die Basis der Rhein-Neckar-Löwen natürlich durchaus stabiler war mit Firmen wie jetzt von SAP, wie die Hader-Gruppe oder so. Die hatten immer schon einen etwas breiteren Sponsoren- und Gesellschafterpool, als das in Hamburg der Fall ist.
Ja, und da merkt man, wo das Problem liegt, wenn man von einer einzelnen Person abhängig ist. Ihr seid jetzt von mir abhängig. Ich sage, dass wir eine kurze Pause machen und sind dann gleich wieder zurück hier bei Kreisab auf Sportradio 360. Handball ist nach wie vor das Thema hier bei Kreisab auf Sportradio 360. Und Stefan Flom von der Handballwoche und Christian Stein von Handball World sind nach wie vor bei mir. Oder soll ich sagen Dr. Christian Stein?
Nein, nein, soweit ist es beileibe noch nicht. Also nee, ich habe meine Universitätskarriere dann doch nicht mit der Promotion abgeschlossen.
Gut, für alle, die letzte Woche nicht bei uns reingehört haben, was ja an sich schon schlimm genug ist, aber du hattest prophezeit, dass Philipp Biecher gegen Flensburg für den THW Kiel auf der Platte stehen würde und nach der Verletzung, die sich dann Aaron Palmerson früh im Spiel zugezogen hatte, nochmal umso wichtiger.
Ja, also man kennt das halt von den Handballern durchaus, dass sie ja auf die Zähne beißen können. Man erinnert sich da an Oliver Rogge, der bei der WM 2007 mal getackert werden musste. Und dementsprechend war es eigentlich abzusehen, dass man beim THW alles natürlich irgendwie versuchen wird, Philipp Biecher spielfähig zu bekommen. Die Leistung zeigt, dass es zumindest funktioniert hat. Ja, grandiose Vorstellung des THW Kiel. Wobei man auch sagen muss, Flensburg hat da auch wirklich nicht überzeugend agiert.
Dann hören wir doch erstmal kurz rein, was Philipp Biecher nach der Partie bei den Kollegen von Sport1 zu sagen hatte, auch was seine Verletzung angeht.
In erster Reihe muss ich, glaube ich, den Hut ziehen von unseren Ärzten und Physios. Und die haben wirklich 8 Stunden am Tag lang an meinem Fuß gearbeitet und teilweise bis 10 Uhr in der Nacht. Und das war schon schön, irgendwie das mitzuerleben hier. Und natürlich, ich bin heute in die Halle gefahren und ich wusste selber nicht, ob ich spielen kann, ob das überhaupt klappt. Und ich habe einen schönen Tape gekriegt und ein paar Medikamente. Und ich habe zu Alfred gesagt, ich bin bereit, auch in der Abwehr zu spielen, das weiß ich. Also vorne kann ich nicht richtig bewegen, kann ich nicht richtig abspielen. Also der letzte Schritt kann ich nicht machen. Und dann war das so, wie das im Spiel, eben im Spiel ist oder im Leben ist, dass ich ein bisschen mehr spielen musste, als ich dachte. Und als das natürlich mit Aaron passiert, dann in der zweiten oder dritten Minute, dann dachte ich, Gott, nicht jetzt. Und aber das gehört zu unserem Sportart. Es gehört hier auf den Hallenboden und ich hoffe, dass Aaron wieder eine Woche dabei ist.
Ja, wenn jetzt Aaron Palmerson auch ausfallen würde bzw. angeschlagen wäre, das wäre ein enormes Handicap im Kampf um den Titel, oder Stefan?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich gehe eigentlich auch davon aus, dass der Aaron Palmerson auch zumindest eingreifen kann in den letzten beiden Spielen. Und ansonsten hat auch ein Jon Valo-Sigurdsson schon gezeigt, dass er durchaus in der Lage ist, auf der Mitte zu spielen. Also da hat Gislason auch noch ein kleines Ass im Ärmel. Aber dessen ungeachtet glaube ich, dass jetzt, was mich persönlich gefreut hat, dass die Löwen auch so hoch in Eisenach gewonnen haben, dass da so ein bisschen Luft rausgenommen worden ist aus dieser THW Kiel-TBV-Lemgo-Diskussion. Ich glaube jetzt tatsächlich an die Rhein-Neckar-Löwen.
Was diese Geschichte übrigens angeht, mit an wen wir glauben und wer was wie möchte, da hat sich Philipp Biecher auch zu geäußert. Denn die Handballfans in Deutschland, die würden wohl eher im Moment dem THW Kiel nicht den Titel gönnen, sondern mal ein bisschen Abwechslung haben mit den Rhein-Neckar-Löwen. Gucken wir mal, was er dazu gesagt hat, beziehungsweise hören wir es mal.
Ich weiß, dass in den ganzen Handball Deutschland würde sich der eine oder andere Fan freuen, wenn die Meisterschaft jetzt an eine andere Mannschaft geht. Und aber ich stehe hier und ich stehe hinter meiner Mannschaft, ich stehe hinter meinen Fans, die unglaublich sind und hinter diesen Stadt. Und deswegen werde ich und werden wir kämpfen, wie wir es zeigen, bis zum letzten Spiel. Wir geben nicht auf und egal, ob jemand gegen uns ist oder ganz in Deutschland gegen uns ist. Also es ist natürlich eine reizvolle Aufgabe und Wenn ich als neutraler Fan hier stehen würde, dann würde ich sagen, ach komm, die haben das so oft gewonnen und lass den anderen auch den Spaß daran haben. Aber also ich stehe hinter meiner Mannschaft, hinter dieser Stadt und ich genieße und ich nehme diesen Kampf gerne an. Also es geht weiter und ich glaube, spannend konnte das nicht sein. Und 8 Tore im Handball sind viel, aber auch eben wenig. Und deswegen werden wir einfach nie aufgeben, wir würden einfach kämpfen.
Ja, Kampfansage da von Philipp Biecher. Da muss man sagen, mit der Einstellung kann man es dann vielleicht noch drehen.
Ja, also 8 Tore, das ist im Europapokal den beiden Mannschaften durchaus bekannt. Die Rhein-Neckar-Löwen haben 7 Tore Vorsprung in Barcelona verspielt gehabt. Also von daher wissen sie, wie sich das anfühlt, wenn man mit so einem Polster irgendwie in die entscheidenden Spiele geht. Durch ist das mit Sicherheit noch nicht. Es wird jetzt natürlich darauf ankommen, A, patzt irgendeine Mannschaft vielleicht noch in den verbleibenden beiden Spieltagen. Und dann B, wirklich auf jedes Tor kann letztendlich entscheidend sein.
Ja, da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Ich wollte noch kurz über das Spiel selbst sprechen, denn es gab auch endlich mal eine gute Torhüterleistung bei den Kielern. Das haben wir in dieser Saison noch nicht so oft gesehen. Johann Schillstrand hatte in der zweiten Halbzeit teilweise eine Quote von 50%. Das war schon absolut überragend, muss man sagen.
Ja, ich meine, das sind auch keine Hausmeister, die da beim THW im Tor stehen. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass man in den vergangenen Jahren durch einen Thierry Omeyer einfach gewöhnt war, stets eine überragende Torhüterleistung beim THW Kiel zu sehen. Und dass das mal ein bisschen auf sag ich mal, Normalmaß reduziert worden ist.
Was man aber auch wieder gesehen hat, wenn man die Geschwindigkeit aus dem Flensburger Spiel nimmt, dann tun sie sich enorm schwer, gerade im Positionsangriff. Das hat der THW schon sehr gut gemacht. Auch die Rückwärtsbewegung war unglaublich, wie ich fand.
Ja, also man hat durchaus gesehen. Ich meine, Flensburg hat jetzt auch nicht im Moment den breitesten Kader. Dementsprechend schwierig ist es natürlich, dieses Tempo, was sie zu Beginn angeschlagen haben und womit sie gut zurechtkamen, die kompletten 60 Minuten durchzuziehen. Und wenn dann natürlich noch Leistungsträger wie ein Thomas Mogensen, wie Anders Eggert und Lasse Swan, wenn die ihren schlechtesten Tag in der Saison so mehr oder weniger erwischen, ja, dann wird es halt natürlich sehr, sehr schwer für eine Mannschaft wie Flensburg.
So oder so, trotz des Sieges sind die Kieler ja nur noch Zweiter. Und warum? Dazu kommen wir jetzt, denn die Rhein-Neckar-Löwen haben mal eben den höchsten Auswärtssieg in der Geschichte der Handball-Bundesliga hingelegt. 42-19 haben sie gewonnen gegen Eisenach, die aber, das muss man dazu sagen, ihr Heimspiel in Coburg ausgetragen haben. Sie haben viele Verletzte. Das hat natürlich dem Tabellenführer auf jeden Fall schon in die Karten gespielt. Das muss man schon so sagen, oder Stefan?
Ja, in jedem Fall. Also gerade auch, wenn man eine Mannschaft wie Eisenach sieht, die dann eben nicht in der Aßmann-Hölle, wie Stefan Kretschmer das ja immer wohl sagt, auftreten kann, sondern eben, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer Coburg von Eisenach weg ist. Auf jeden Fall war es ja auch ein Auswärtsspiel. Naja, und die Rhein-Neckar-Löwen wollten sicherlich auch zeigen, dass auch sie in der Lage sind, viele Tore in einem Spiel zu werfen und haben natürlich auch mit einem Gensheimer und einem Götzki und einem Schmied die entsprechenden Spieler, die sowas aufziehen können, ne?
Da müssen wir natürlich auch sagen, das ist schon erstaunlich, wenn man sich überlegt, dass es der höchste Bundesliga-Auswärtssieg war, wenn man sieht, dass vor ein paar Jahren Tusem Essen mit seinen englischen Nationalspielern oder der insolvente Stralsunder HV da noch in der ersten Liga mit irgendwie einer Reservemannschaft herumturnte. Aber da sieht man dann auch die Bedeutung von diesem Modus, wenn es um die Tordifferenz geht. Und dann wird halt gnadenlos durchgezogen. Das hat der THW letzte Woche gemacht. Das haben die Rhein-Neckar-Löwen eben jetzt diese Woche gemacht.
Das ist ja immer wieder möglich. Ich kann mich erinnern, als Stefan Schröder den Torrekord in der Bundesliga aufgestellt hat mit seinen über 20 Toren in einem Spiel. Da haben die auch nur noch nach vorne und immer auf Schröder gefeuert. Der konnte zum Schluss kaum noch krauchen. Aber wenn man will und Gas gibt und so hat sich das Spiel verändert, so hat sich die Athletik der Spieler verändert, dass das eben durchaus möglich ist.
Dann gucken wir doch mal, was das Restprogramm angeht und wer dann am Ende den Titel holen wird. Es sieht nämlich so aus, der THW Kiel muss nach Nettelstedt und spielt dann zum Abschluss zu Hause gegen Berlin, während die Rhein-Neckar-Löwen schon morgen zu Hause gegen Melsungen ran müssen, bevor es dann nach Gummersbach geht. Und was die Partie gegen Melsungen angeht, da hat Patrick Grötzky am Mikrofon von Sport1 schon einen kurzen Blick vorausgeworfen.
Die sind auf allen Positionen sehr, sehr gut besetzt, spielen eine richtig gute Runde, haben Kiel schon geschlagen, haben Berlin schon geschlagen. Also ich glaube, da braucht man nichts weiter sonst hinzuzufügen. Und deshalb ist es für uns das nächste Endspiel auf unserem Weg.
Was glaubt ihr denn? Fangen wir mal im Norden an, Stefan. Holt der THW Kiel dann die 8 Tore Rückstand noch auf? Patzt vielleicht sogar jemand? Machbar ist das auf jeden Fall, klar. Aber wie ist dein Tipp und wie schätzt du die restlichen Gegner in dem Zusammenhang ein?
Machbar, selbstverständlich ist es machbar, aber ich glaube, dass sich jetzt die nächsten Aufgaben mit Melsungen für die Rhein-Neckar-Löwen und mit Nettelstedt für Kiel ungefähr die Waage halten werden, sodass es auf den letzten Spieltag ankommt und da denke ich, muss man jetzt schon wieder ein bisschen abwarten, was mit den Füchsen Berlin am nächsten Wochenende passiert. Ob die, wenn sie den ERF-Cup gewinnen, überhaupt noch in der Lage sind, geradeaus auf dem Spielfeld zu laufen am letzten Spieltag. Aber ich sehe eigentlich die schwierigere Aufgabe für den THW Kiel am letzten Spieltag im Gegensatz zu dem Gummersbach-Spiel der Löwen, weshalb ich die Löwen jetzt tatsächlich im Vorteil sehe.
Schließt du dich da an, Christian?
Na gut, ich meine, der TuS in Lübbecke hat mit Sicherheit Wiedergutmachungen zu betreiben für die Heimniederlage gegen Emstetten. Von daher gehe ich mal davon aus, dass sie engagiert kämpfen werden. Nichtsdestotrotz halte ich es für möglich, dass der THW Kiel durchaus sehr, sehr dicht an die Löwen ranrücken wird und wir dementsprechend am letzten Spieltag dann alles oder nichts sehen. Und ich glaube, der VfL Gummersbach, der hat so gute Beziehungen zum THW Kiel, sei es jetzt durch Patrick Wienzek, durch Alfred Gislason, durch Gudjon Valur Sigurdsson, dass man sich da richtig reinhängen wird gegen die Löwen. Ich würde es den Löwen gönnen, aber ich habe durchaus meine Zweifel, dass es am Ende reichen wird. Und von daher sehe ich im Moment den THW ein bisschen vorne.
Gut, schön, dass wir hier nicht alle die gleiche Meinung haben. Ich glaube, und sag's jetzt ganz verrückt, es gibt ein Entscheidungsspiel, beziehungsweise zwei Entscheidungsspiele. Kann man ja einfach mal so raushauen. Wird zwar eh nicht passieren, aber wenn's passiert, kann ich am Ende sagen, ich bin der Einzige, der recht hatte. Bevor wir dann aber jetzt...
Darauf solltest du vielleicht ein Monatsgehalt setzen.
Ja, vielleicht nicht unbedingt das Monatsgehalt, aber ein Halbtagesgehalt. Das kann ich mir eventuell gerade noch leisten. Gucken wir mal, wie es am Ende ausgeht. Wir haben auf jeden Fall jetzt das Titelrennen geklärt. Also, der eine sagt, THW macht's, der andere sagt, Rhein-Neckar-Löwen. Ich sage, es gibt zwei Entscheidungsspiele. Gucken wir mal, wer am Ende recht behält. Wir wollen noch auf den Aufstiegskampf gucken von Liga 2 in Liga 1 und natürlich auch auf den Kampf um den Klassenerhalt, wer in Liga 1 bleibt. Das machen wir aber nach einer kurzen Pause hier bei Kreisab auf Sportradio 360. Letzte Runde hier bei Kreisab auf Sportradio 360. Und nach wie vor spreche ich mit Stefan Flom von der Handballwoche und mit Christian Stein von Handball World. Und Christian, wir können dem ersten Aufsteiger gratulieren, der den Sprung in die erste Liga geschafft hat.
Ja, lang genug hat es gedauert. Die TSG Friesenheim ist praktisch jetzt endlich mal drüber marschiert. Und ich denke, dass am kommenden Wochenende auch mehr oder weniger die anderen beiden Aufsteiger praktisch feststehen werden.
Ja, die SG Bietigheim, die hat nämlich einen sehr, sehr wichtigen Auswärtserfolg eingefahren. In Rostock mit 34-27 sehr, sehr souverän gewonnen, nachdem sie zur Pause noch mit zwei Toren zurückgelegen haben. Aber da hat das Team von Hartmut Meierhofer in der zweiten Halbzeit richtig Gas gegeben und die Partie dann noch gedreht. Der HC Erlangen allerdings, der musste eine knappe Niederlage einstecken zu Hause gegen TuS Essen.
Ja, das hat mich natürlich besonders gefreut, weil ja TuS Essen ja mein Heimatverein letztendlich ist. Es ist wie immer Essen gegen Erlangen, das sind hart umkämpfte Duelle und da entscheidet letztendlich die Abwehrarbeit und das hat Essen ein bisschen besser auf die Platte bekommen, die Linie der Schiedsrichter besser getroffen. Erlangen hatte, glaube ich, 12 Strafminuten, Essen nur 4, also von daher war das häufige Unterzahlspiel dann schon ein Nachteil für Erlangen.
Stefan, hast du die Befürchtung, dass Friesenheim in der nächsten Saison dann in der ersten Liga direkt wieder untergehen wird, so wie das mit Emstetten und Eisenach mehr oder weniger passiert ist in dieser Spielzeit?
Ja, es ist ja nach wie vor der Sprung zwischen zweiter Liga und erster Liga ist ja ein gewaltiger. Von daher werden es die Friesenheimer extrem schwer haben, aber es gibt eben auch ja Beispiele, da werden wir sicherlich auch noch drauf kommen, dass der Bergische HC sich wohl tatsächlich hält, meines Erachtens nach. Und dass dann eben ja mit viel Glück und einer tollen Teamleistung ein Klassenerhalt vielleicht möglich ist, aber extrem schwierig werden wird.
Extrem schwierig, das sehe ich auch so. Ich glaube, dass Friesenheim einfach für die erste Liga nicht reif ist, um dort sich dauerhaft zu etablieren, zumal man ja auch dazu sagen muss, 19 Minuspunkte, klar, das spricht für die Ausgeglichenheit der zweiten Liga, aber wenn du schon mit so vielen Minuspunkten in die erste Liga kommst, und es ist ja nicht gesagt, dass es bei den 19 bleibt, auch nicht unbedingt für die überragende Qualität der Mannschaft. Bietigheim haben wir schon gesagt, die könnten nächste Woche den Aufstieg klar machen, die spielen zu Hause, jetzt muss ich mal gerade schauen, wer da der Gegner
gegen
ist.
Gegen Erlangen.
Gegen Erlangen, ja.
Gegen Erlangen.
Gegen Erlangen.
So, die einigen sich auf dem Unentschieden und sind beide durch.
Ja, mehr oder weniger, wobei das müsste dann für Erlangen knapp reichen, denn sie haben auch 12 Tore Vorsprung auf Leipzig, die wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen müssen dann am Ende, Christian.
Ja, das sieht so aus. Leipzig hat sich natürlich die letzten Jahre planmäßig an die erste Liga herangearbeitet und letztendlich wäre man beim DAFK eigentlich gar nicht so unglücklich darüber, wenn man erst im nächsten Jahr den Aufstieg schaffen würde. Das haben eigentlich die Verantwortlichen, das hat Stefan Kretschmer oder auch Manager Carsten Günther immer wieder betont, eigentlich gemäß ihres Planes wollten wir das nächstes Jahr aufsteigen, von daher absolut im Soll noch.
Im Moment sind sie auf jeden Fall noch mit Chancen ausgestattet. Man muss allerdings dazu sagen, gut, sie spielen jetzt in Aue sicherlich ein machbarer Gegner und dann am letzten Spieltag zu Hause gegen Friesenheim und da ist ja auch ein Sieg alles andere garantiert, auch wenn Friesenheim jetzt schon durch ist. Und dann gucken wir mal, von der zweiten Liga kommen wir in die unteren Gefilde der ersten Liga. Der Bergische HC und HBW Balingen streiten sich da noch um den Klassenerhalt. Denn Emstetten und Eisenach sind ja bereits abgestiegen. Balingen kann noch auf 22 Punkte kommen. Daher sind auch Minden und Göppingen gerettet. Aber der BRC, der muss eben noch zittern. Zwei Zähler Vorsprung hat man auf den Konkurrenten und das schlechtere Torverhältnis. Und dass es zwei Punkte sind, das war ja bis zu den Schlusssekunden der jeweiligen Partien alles andere als sicher.
Ja, also beziehungsweise stand ja erst beim Bergischen HC eine gewisse Zeit nach Abpfiff letztendlich fest, ob der Ausgleichstreffer noch gegeben wird oder nicht. Und da muss man natürlich sagen, da hat der BHC richtig Glück gehabt.
Braucht man das Glück? Ist es das Glück, was der BHC unbedingt nötig hat? Denn wenn man sieht, sie haben auch viele Spiele knapp verloren oder haben dann auch mal unentschieden gespielt, jetzt am Wochenende halt zu Hause gegen Lemgo. Dann haben sie zuletzt mit einem Treffer, ich glaube in Hannover war es, verloren, auch sehr, sehr unglücklich gewesen. Das sind natürlich dann so Sachen, wo man sich vielleicht auch mal freuen kann, dass man dieses entscheidende Quäntchen Glück dann doch hat.
Ja, ob sie das Glück brauchen, das werden wir ja erfahren, wenn der HSV seine Lizenzentscheidung bekommt. Von daher, das wird man letztendlich sehen. Der BHC hat jetzt diese magische Marke von 20 Punkten zumindest mal erreicht, die ja in den letzten Jahren immer gut für den Klassenerhalt war. Aber der Vorgänger SG Solingen, Sascha, du wirst es wissen, ist auch mit dieser Punkteausbeute schon mal abgestiegen.
Ja, ich glaube, damals musste man in die Relegation gegen Wilhelmshaven, wenn mich nicht alles täuscht, und die hat man dann verloren. Stefan, Relegation gibt's dieses Jahr nicht. Wir gucken mal auf das Balinger Restprogramm. Die spielen jetzt in Flensburg und dann zu Hause gegen den TBV Lemgo. Wie viele Punkte wird Balingen da noch holen?
Also ich glaube, es wird nicht mehr als einer werden.
Nicht mehr als einer?
Nein.
Also glaubst du nicht, dass sie zu Hause Lemgo schlagen können?
Nein. Sie werden es versuchen, aber sie haben, ich glaube, war es nicht auch das Spiel, nachdem Balingen hier in Hamburg so hervorragend aufgetrumpft hatte, haben sie doch das Heimspiel gegen den Bergischen HC, meine ich, gehabt, wo sie einen entscheidenden Schritt hatten machen können, aber da dem Druck nicht gewachsen waren. Und Ähnliches kann ich mir jetzt wieder vorstellen.
Gut, ich denke auch, dass sie in Flensburg nicht wirklich gute Chancen haben, einen Punkt zu holen, denn die Flensburger werden natürlich alles daran setzen, nach der Niederlage in Kiel wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren. Und da ist ja auch noch nicht alles geklärt, was den dritten Platz angeht. Den wollen die Flensburger natürlich auf jeden Fall haben, um dann in der kommenden Saison in der Champions League antreten zu können. Christian, auf der anderen Seite, der Bergische HC spielt nächste Woche Mittwoch bei den Füchsen Berlin. Ich glaube, einen besseren Termin hätte man nicht finden können für dieses Spiel.
Das ist mit Sicherheit so. Da wird man natürlich dann irgendwie schauen, in welcher Verfassung die Füchse da antreten werden. Von daher für den Bergischen HC läuft das Ganze eigentlich optimal. Zumal man ja auch sagen muss, das Torverhältnis, so weit sind beide Mannschaften jetzt auch nicht mehr voneinander entfernt. Also es sind gerade mal 6 Tore. Selbst bei einer knappen Niederlage in Berlin und einem guten Sieg von Flensburg gegen Balingen könnten sich da schon in der Tordifferenz die Vorzeichen drehen.
Ja, das könnte durchaus der Fall sein, wenn die Flensburger nämlich richtig Gas geben, wobei denen ja ein einfacher Sieg mehr oder weniger auch langen würde, denn der HSV wird die Flensburger, was das Torverhältnis angeht, sicherlich nicht mehr einholen. Das sind fast 70 Treffer Vorsprung, die Flensburger da auf den HSV haben, von daher, was das angeht, sollten sie eigentlich durch sein. Trotzdem, für den BHC sieht es relativ gut aus, denn das letzte Spiel ist ja dann nochmal zu Hause gegen Nettelstedt und die sind auch jenseits von Gut und Böse.
Ja, also Nettelstedt, die haben natürlich jetzt dieses Heimspiel gegen Emstetten gehabt und sind dementsprechend natürlich auch ein bisschen unter Zugzwang, sich ordentlich aus der Saison zu verabschieden. Ob das gelingen wird bei dem Restprogramm, was sie haben, wenn es für beide Mannschaften, gegen die sie spielen, halt um was geht, also erst gegen Kiel, dann gegen den Bergischen HC. Und Motivation ist halt ein sehr großer Erfolgsfaktor im Handball. Und da kann man natürlich immer entsprechend sportliche fehlende Qualität dann noch wettmachen durch Einsatzbereitschaft, durch Leidenschaft. Und das wird der BHC in die Waagschale werfen müssen. Und dann ist auch ein Erfolg gegen Nettelstedt nicht ausgeschlossen.
Hoffen wir das Beste hier in den Viktor Schilagi Außenstudios. Es wäre auf jeden Fall nett, wenn der BHC als Aufsteiger vor allem den Klassenerhalt mal schaffen könnte und dann zeigt, dass es doch möglich ist, auch wenn man aus der zweiten Liga kommt, sich in der ersten Liga dauerhaft zu etablieren. Stefan, ich weiß nicht, ob du es letzte Woche gehört hast, aber wir haben mittlerweile ein Quiz hier bei uns. Hast du es gehört?
Nee.
Und kennst du die Frage und die Antwort? Wahrscheinlich nicht, wenn du schon Nein sagst.
Nee. Gut. Aber Quiz ist immer prima.
Ja, dann stelle ich dir jetzt mal die Frage und dann gucken wir, ob du spontan die Antwort weißt auf die Frage, die wir letzte Woche gestellt haben. Wir wollten nämlich wissen, wer hält den Rekord für die meisten Tore innerhalb einer Champions-League-Saison? Welcher Spieler war da der erfolgreichste? Hast du irgendeine Idee, wer das sein könnte?
Aus Verbundenheit zum HSV sage ich jetzt Hans Lindberg.
Hans Lindberg ist sehr, sehr nah dran, ist einer von insgesamt 5 Spielern, die über 100 Tore gekommen sind, aber wir wollen euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Die richtige Antwort ist Nenad Perunicic, hat für den SC Magdeburg 122 Tore erzielt in der Saison 2001-2002. Und ich schiebe direkt die nächste Frage hinterher und ich bitte euch darum natürlich jetzt nicht die Antwort rauszuhauen, wenn ihr es wisst, damit unsere Hörer auch ein bisschen rätseln können. Und zwar würde ich gerne wissen, wie viele 7-Meter-Tore hat Volker Zerbe in seiner Bundesliga-Karriere erzielt? Ihr könnt es auch jetzt natürlich wieder gerne bei Wikipedia nachgucken, aber gönnt euch vielleicht mal den Spaß, ein bisschen zu raten und drüber nachzudenken. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken in der Zwischenzeit bei Christian und bei Stefan, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wir wollten eigentlich noch ein bisschen über Frauenhandball sprechen und über einen neuen Award, der verliehen wurde bzw. verliehen wird. Das machen wir in der nächsten Woche. Es gibt jetzt noch ein Interview mit Herbert Müller, dem Trainer des Thüringer HC. Mit dem konnte ich am Sonntag sprechen nach der Partie in Leverkusen. Der THC ist ja jetzt auch offiziell deutscher Meister geworden. In der kommenden Woche dann gibt es den EHF Cup. Das Final Four in Berlin steht auf dem Programm. Wir werfen einen Ausblick auf das Saisonfinale in der Bundesliga. Und natürlich gibt es wieder einen Interviewgast. Das wird höchstwahrscheinlich Thorsten Zacharias sein, ehemaliger Schiedsrichter und mittlerweile Leiter des Schiedsrichterbeobachtungswesens des DHB. Wie könnt ihr mitmachen? Das möchte ich auch noch kurz erwähnen. An unserer Sendung kann man nämlich teilnehmen, man kann Fragen stellen. Das geht unter anderem in der Handball-Ecke unter handball-ecke.de, dem weltweit größten Forum für Handball. Und natürlich über Twitter und Facebook. Ihr findet uns vor allem und am leichtesten über facebook.com/kreisab. Und auf Twitter unter @sportradio360. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Glückwunsch, Herbie. Jetzt offiziell auch deutscher Meister. Bevor wir aber etwas über die Saison sprechen, kurz ein paar Worte zum Spiel. Vor der Partie hast du mir noch gesagt, es ist nicht immer einfach, die Mannschaft in den letzten Wochen der Saison zu motivieren, gerade wenn man dann schon den Titel mehr oder weniger in der Tasche hat. Wie zufrieden bist du denn in Anbetracht dessen mit der Leistung deiner Mädels heute?
Ich bin sehr, sehr glücklich und zufrieden, weil wir natürlich verdienterweise auch gefeiert haben die letzte Woche. Und ab Mittwoch habe ich aber gemerkt, dass ich die Mädels wieder eingefangen habe und dass wir schon in Richtung Leverkusen da nochmal konzentriert auftreten wollen, weil wir hatten auch noch was gut zu machen. Die letzten Spiele waren sehr knapp gegen Leverkusen und wir wissen, dass das hier immer harte Spiele gibt und wir haben ja auch eine Verantwortung, weil es geht hier noch um internationale Startplätze und da muss man auch den anderen Mannschaften gegenüber fair und richtig auftreten. Und wir wollten das auch für uns tun. Wir hatten 28 ungeschlagene Spiele. Darum bin ich sehr stolz, dass jetzt das 29. dazugekommen ist. Ich ziehe meinen Hut vor dieser Truppe.
Ist ja schön, dass er dann nicht zum FC Bayern München des deutschen Handballs mutiert. Das finde ich eine ganz gute Sache.
Das war uns eine Warnung. Ganz sicher, weil ich weiß, was da passiert ist. Ich bin selber Bayern-Fan und ich habe gesehen, was da im März passiert ist, als plötzlich proklamiert worden ist, die Meisterschaft ist vorbei. Es kam ein Leistungsgefälle, das man sich so gar nicht erklären kann. Davor war alles in Schrecken erstarrt vor dem FC Bayern, die gespielt haben wie aus einem Guss und plötzlich ging nichts mehr. Und das war durch etwas, was ich auch in meinen Überlegungen, was eine Rolle gespielt hat, auch in dem, was wir jetzt in den nächsten Wochen machen wollen.
Schlimm genug, dass du Bayern-Fan bist, aber das ist ein anderes Thema. Du bist jetzt auch Rekordtrainer, 7-mal deutscher Meister. Wusstest du das vorher und hat man dann überhaupt noch Ziele?
Oh, das ist jetzt erst neu, freut mich aber natürlich. Ich beschäftige mich mit der Mannschaft. Das ist meine Aufgabe, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, die immer wieder stark genug ist, um Ziele zu erreichen. Und Ziele setzen wir uns in jedem Training und Ziele setzen wir uns in jedem Jahr und Woche für Woche. Und daran wird es sicherlich nicht mangeln. Ich denke, wenn man eine Mannschaft trainiert hat, die auch dieses Gewinnen jetzt gewöhnt ist, dann muss man auch schauen, und gerade im nächsten Jahr wird das so sein, dass man bestimmte junge Spielerinnen, wie jetzt eine Dina Eckerle, eine Maike Schmelzer, jetzt ranführt. Wir werden andere Prioritäten setzen müssen im neuen Jahr, aber die Ziele bleiben die gleichen. Wir wollen ganz gern Gas geben und einfach alles dran setzen, um wieder Deutscher Meister zu werden.
Wenn man bedenkt, dass jetzt auch mit Kerstin Wohlbold und Lydia Jakubisova und zuletzt dann auch mit Anja Althaus sehr wichtige Spielerinnen über Wochen und Monate ausgefallen sind, wie stolz bist du dann auch auf das, was ihr erreicht habt in diesem Jahr?
Ich denke, dass wir zu Beginn der Saison auch von der Kaderbreite und von der Qualität her wirklich die beste THC-Mannschaft gesehen haben, die es je gegeben hat. Und das hat sich im Jahr so fortgesetzt. Wir haben alles kompensiert, wir haben nie gejammert. Wir wussten, wir können die Spielerinnen ersetzen, und selbst wenn wir nur noch zu acht waren, haben wir einfach an uns geglaubt, an das, was wir tun, an unsere Arbeit, und wir wollten einfach marschieren. Und auch wenn es nicht zwei Titel geworden sind, man kann nicht immer nur alles an Titeln festmachen, es war von der Qualität her, ich wiederhole mich, sicherlich die beste THC-Mannschaft, die es je gab, und ich bin sehr, sehr stolz auf die Mädels.
Ich bin ja vergangene Woche in Budapest gewesen, da gab es ja dieses Champions League Final Four, und ich muss sagen, wenn ich das Skopje und Mütterland habe spielen sehen, habe ich mir schon manchmal gedacht, das hätte der THC vielleicht auch auf die Platte bringen können. Wie sehr ärgert dich das immer noch, dass es nicht für das CL Final Four gereicht hat, weil die Chance, die kommt wahrscheinlich so schnell nicht mehr wieder.
Definitiv. Ich glaube, dass wir in diesem Jahr uns in der Champions League in eine Situation gespielt haben, die für eine deutsche Mannschaft fast unmöglich ist. Wir haben wirklich Unglaubliches erreicht. 7 Punkte in der Hauptrunde. Und ich habe mich nach dem Skopje-Spiel geärgert, weil da hatten wir es in den eigenen Händen. Da haben wir sehr, sehr gut gespielt und hatten klarste Chancen, um zu Hause zu gewinnen. Da hätte ein Tor gereicht. Und am Tag danach, als Sevehof es auf der Schippe hatte, mit klarsten Chancen gegen Midtjylland, uns von der Couch weg fürs Final Four zu qualifizieren. Aber dann hat es nicht sein sollen. Die Kraft hat nicht mehr gereicht. Wir haben in Midtjylland verdient verloren und damit ist Midtjylland verdient dorthin gefahren. Und ich habe es natürlich verfolgt, gar keine Frage. Aber man muss auch eins sagen, es gibt immer auch höhere Mächte, die was regeln. An diesem Champions-League-Wochenende hatten sich in der Woche davor noch Alexandrina Barbosa verletzt und Iveta Lusumova war krank. Wie hätten wir diese Spiele dann spielen sollen? Aber natürlich hat es Spaß gemacht, weil es ist das Allergrößte, die deutschen Farben und auch unsere Farben international so zu vertreten. Und auch da können wir sehr, sehr stolz sein.
Verletzungen sind ja jetzt das eine, Abgänge sind das andere. Maike Merz, die beendet ihre Karriere, Sandy Barbosa verlässt euch, vielleicht auch ein bisschen aus persönlichen Gründen. Anja Althaus hat sich jetzt entschieden, nochmal richtig anzugreifen, damit war das Skopje. Wie weh tun euch diese Abgänge, denn es sind ja schon Leistungsträgerinnen, die euch da verloren gehen und nicht irgendwelche Spielerinnen.
Es ist ohne Wenn und Aber ein sehr klarer Qualitätsverlust. Aber es ist auch ein bisschen der Preis des Erfolges. Wir haben unsere Nase europäisch sehr weit nach oben gesteckt und dann hat man uns gesehen. Und damit sind da Mannschaften ins Spiel gekommen, die ein ganz anderes Budget haben als jede deutsche Mannschaft. Da können und wollen wir nicht mithalten. Und wir sind aber stolz, dass unsere Spielerinnen dann solche Angebote kriegen. Und wir werden ganz engen Kontakt halten, aber es tut weh. Wenn man sieht, was die Alexandrina Barbosa für eine Saison gespielt hat, sie war wirklich dieses Farbtüpfelchen in dieser Liga. Sie hat diese Liga so gut getan. Sie ist sportlich und charakterlich unglaublich. Sie hat den Unterschied in vielen Dingen gemacht, gerade international. Anja Althaus mit ihrer Abwehrqualität, mit ihrer Routine gibt immer Stabilität und ist immer so positiv. Ist auch charakterlich in der Mannschaft jemand, die immer hilft, die sich unglaublich eingebracht hat und die ich auch im Verein dann in Zukunft gesehen hätte, mit eingebunden in einer verantwortlichen Position. Und dann Maike Merz, vor ihr ziehe ich alle Hüte dieses Planeten. Sie ist Sinnbild der Entwicklung beim THC. Wo war Maike Merz vor 4 Jahren? Und sie hat sich zur konstantesten und besten Torhüterin in Deutschland entwickelt. Und sie hat so viele Bälle, so viele Meisterschaften festgehalten. Ihr bin ich sehr, sehr dankbar. Sie ist nicht umsonst mit Kerstin zusammen unser Captain gewesen. Ich glaube, dass sie jemand ist, der sehr, sehr schmerzt, ja, aus allen Belangen, weil sie so ein bisschen auch das Gesicht des DRC war.
Was Neuzugänge angeht, habt ihr euch im Tor entschlossen, Dina Eckele hochzuziehen und der eine Chance zu geben. Das ist ja auch eine schöne Sache, dass man da jetzt vielleicht junge Spielerinnen auch mal ein bisschen mehr heranführt. Was die Position im Feld angeht, wie weit seid ihr da, was die Verhandlungen mit potenziellen Verpflichtungen angeht?
Es wird wirklich so sein, dass wir gezielt und auch bewusst bisschen anders die Prioritäten in der neuen Saison setzen. Man darf nicht vergessen, dass mit Kerstin, Lydia Jakubisova und auch Petra Poplarova praktisch 3 Neuzugänge wiederkommen, die fast ein Jahr ausgesetzt haben. Und mit denen als Stammkräfte haben wir ja auch schon einiges gewonnen. Aber ich freue mich sehr auf Maike Schmelzer. Da haben wir Ziele. Ich freue mich unglaublich. Die weiß noch gar nicht, was alles auf sie zukommen wird. Und auch auf Dina Eckerle, aber auch auf Franziska Mietzner. Das sind die Spielerinnen, die einfach mehr Spielanteile kriegen müssen und die bestätigen müssen, dass sie das Zeug haben, beim deutschen Meister zu spielen und auch international Kartoffeln aus dem Feuer zu holen. Ich freue mich auf diese Aufgaben, auch wenn es definitiv, ich sag's nochmal, ein bisschen anderes Arbeiten ist.
Wenn man den Unterschied sieht, mir ist das massiv aufgefallen beim Champions League Final Four, wie körperlich präsent so Mannschaften sind wie Budućnost und Győr. Ist es da überhaupt für eine deutsche Mannschaft möglich? Es sei denn, irgendjemand gewinnt den Millionen-Jackpot und meint, er müsste jetzt ganz viel Geld investieren, mit solchen Mannschaften mitzuhalten. Und wie gut findest du das, dass es solche Mannschaften gibt, ja, in Skopje zum Beispiel, in Budućnost, die einfach unglaublich viel Geld in die Hand nehmen, wo man dann gar nicht wettbewerbsfähig ist, obwohl man für sich selber den Eindruck hat, dass man unglaublich viel gearbeitet hat?
Ja, man muss auf sich selber schauen und schauen, dass man aus seinen Möglichkeiten das Beste rausnimmt. Das sollte jeder tun. Aber die Möglichkeiten, die bestimmte internationale Mannschaften haben, und du hast die richtigen genannt, die sind für Deutschland unerreichbar. Das sind Dimensionen, wo wir nicht mal davon träumen könnten. Selbst mit einem Millionengewinn würde das nicht funktionieren, weil das mehrere Millionen sind, die dort entsprechend investiert werden. Und es ist eine Geschichte, wo die Gefahr droht, dass die Schere weit auseinanderklafft. Wo dann immer wieder die gleichen Mannschaften, sprich Győr, sprich Podgorica und Vardar Skopje, um diese Krone spielen werden, weil auch die skandinavischen Mannschaften können inzwischen nicht mehr mithalten. Auf der anderen Seite muss es immer ein Ziel sein, sich mit den Besten zu messen. Und wenn ich sehe, mit welcher teilweise Brutalität Podgorica Deckung spielt, das ist etwas, wo ich jedes Mal sprachlos bleibe und auch den Atem teilweise anhalte. Das ist eine ganz neue Dimension des Abwehrspielens. Und dann die Qualität von Győr im Angriff, das sind diese Dinge, die man fast so ein bisschen idealisiert und wo man dann ein Streben hat, Schritt für Schritt irgendwo da ranzukommen. Aber das zu erreichen, ist schon allein aus finanziellen Möglichkeiten absolut überhaupt nicht tragbar.
Bei all den Planungen für die Zukunft, wie sehr freust du dich, dass jetzt bald Pause ist?
So sehr wie noch nie. Es war eine Saison, die viel zu lang war, die unglaublich kräfteraubend war und das hat so viel Kraft gekostet und so viel Energie, dass ich so froh bin, dass wir so frühzeitig auch diese Meisterschaft erreicht haben. Und was die Mannschaft an englischen Wochen in den Knochen hat. Danik hatte irgendwann vor Wochen schon mal nachgesehen, sie hatte über 61 Pflichtspiele, nur Pflichtspiele schon. Und das war wirklich am Rande der Körperverletzung, was man uns da zugemutet hat. Wir haben seit September wirklich nur englische Wochen gehabt und wir wollten unsere Farben gut verkaufen. Wir wollten nichts herschenken, das hat man auch heute gezeigt. Und das macht mich umso mehr stolz auf das, was die Mannschaft in dieser Saison erreicht hat. Aber ich sag's nochmal, so müde war ich selber auch noch nie.
Dann wünsche ich dir gute Erholung, einen schönen Sommer und zur kommenden Saison sehen wir uns sicherlich wieder. Dankeschön, Herbert.
Vielen Dank.